Sie hören DISPOD, Gesund und Sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ganz einen Schritt zu mir wieder, gerade die Füße zum Gerät drehen und die linke Hand auf den Kopf legen und schauen zu mir in meine Richtung. Genau. Sie bleiben so. Das Becken einmal nach hinten schieben. Okay, dagegen drücken und den Kopf nach links zur Wand drehen. Ein bisschen mehr. Achtung, Kopf einmal hoch. Und es geht gleich wieder hoch. Gut. Das war's.
Das war's.
Genau. Wir können sich anziehen und dann wieder ins
Wasser. Danke.
Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einer Mammographie-Untersuchung. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema in unserer Podcast-Folge, zu der ich Sie herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Tabea Stoffers und heute sprechen wir über die Mammographie, die Früherkennungsmethode für Brustkrebs. Um diese Röntgenuntersuchung ranken sich zahlreiche Mythen und Missverständnisse, was zu Verunsicherung führt, und die Fehlinformationen führen letztendlich dazu, dass Frauen eigentlich wichtige Früherkennungstermine meiden. Und darum wollen wir heute darüber sprechen und einige der häufigsten Irrtümer mal beleuchten. Und bei mir im Studio begrüße ich dazu Dr. Volker Brandenbusch. Er ist einer der programmverantwortlichen Ärzte der Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland und er hat seinen Sitz in Arnsberg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Brandenbusch, bei uns im Siegerland.
Hallo, vielen Dank.
Ja, danke, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben zu uns.
Oh ja, das war eine sehr spaßige Fahrt hier,
ja. Ja, das glaube ich. In über Land, aber doch auch reizvoll.
Wenn man Zeit hat.
Wenn man Zeit hat.
Definitiv, ja.
Das Mammographie-Screening ist ja in einem Screening-Programm organisiert quasi. Es ist also nicht mehr wie früher Teil der Gynäkologen quasi, des gynäkologischen Programms, was man beim niedergelassenen Gynäkologen bekommt, sondern ist da ein bisschen ausgegliedert. Können Sie zu diesem Programm was sagen? Seit wann gibt's das und warum hat man das so organisiert?
Also gegründet wurde das Mammographie-Screening im Prinzip mit dem Beschluss vom Bundestag und Bundesrat 2007. Das Problem damals bestand im Prinzip, dass man keine einheitlichen Vorgaben hatte. Das heißt, im Prinzip hat jeder so ein bisschen, ich sag mal, seine eigene Suppe gemacht. Das heißt, wir hatten so fehlende Qualitätskontrollen. Es war eigentlich so ein bisschen unstrukturiert. Jeder Gynäkologe konnte im Prinzip entscheiden, wann, wie oft er welche Mammographie gemacht hat. Weil früher waren die Mammographiegeräte, ähnlich wie beim Orthopäden heute, waren die Mammographiegeräte beim Gynäkologen in der Praxis vorhanden. Das heißt, der Gynäkologe hat sich im Prinzip überlegt, ich hätte jetzt gerne Mammographie aus dem und dem Grund oder ich mache jetzt mal eine Mammographie aus Früherkennungsgründen. Da gab es dann keine so eine richtige Struktur und dann gab es auch die großen Diskussionen, welche Ebenen macht man. Dann gab es dann also viele Gynäkologen, die haben statt 4 Ebenen direkt mal 6 Ebenen gemacht. Das verdoppelt mal eben die Strahlenbelastung. Und so ging das halt relativ, ich sag mal, wild durch den Garten. Und dann hat man sich halt irgendwann überlegt, wir müssen das ein bisschen strukturieren, wir müssen das vereinheitlichen, damit wir auch vergleichen können. Und wir kennen halt das aus anderen Ländern, die das schon viel länger gemacht haben, dass die Qualitätskontrolle halt auch ein entscheidender Parameter ist, damit man halt auch sagen kann, wir machen das Gleiche unter bestimmten Bedingungen, das kann man dann auch vergleichen miteinander, mit den Voraufnahmen. Und dann ist es auch letztendlich unerheblich, ob ich in Flensburg zur Früherkennung gehe oder in Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Und dadurch ist dann das gesamte Mammographie-Screening im Prinzip gegründet worden oder eingeführt worden mit sehr scharfen Qualitätskontrollen und sehr scharfen Qualitätsrichtlinien, die teilweise alle merkwürdig erscheinen aus dem heutigen Blickwinkel, aber damals, als das alles eingeführt wurde, größtenteils wirklich komplett neu waren. Also sowas wie eine Konferenz, dass man beschließt, was machen wir mit der Dame, welche Therapieform wollen wir, haben wir es auch richtig operiert. Das erscheint uns heute total normal, war damals aber komplett neu und hat natürlich auch erstmal ganz große Verwirrung gestiftet und viele haben das auch abgelehnt. Aber inzwischen ist das alles Standard geworden und vieles, was wir tatsächlich heute standardmäßig machen, ist damals mit eingeführt worden.
Mhm. Und zu diesem Screening werden Frauen ab 50 alle 2 Jahre kostenlos eingeladen?
Genau.
Bis zu welchem Alter geht das?
Das geht jetzt bis 75, also bis letzten Jahr waren wir beim 70. Lebensjahr und dann wurde das Gott sei Dank erweitert. Seit dem 1.7.24 durften dann auch die Damen bis zum 76. Geburtstag kommen oder dürfen kommen. Derzeit gibt es dann auch die Diskussion, ob man nicht auch sogar senken muss, dass man auf das 45. Lebensjahr runtergeht. Das ist aber noch, sagen wir mal, große Diskussion gerade, weil da geht es natürlich auch um politische Entscheidungen und Strahlenschutz. Aber das soll kommen, wir wissen nur noch nicht wann. Aber derzeit gilt 50 bis zum 76. Geburtstag.
Und wie viele Frauen nehmen dieses Angebot in Anspruch?
Das ist leider unser ganz großes Problem. Das Mammographie-Screening war eigentlich gedacht auf 70% Teilnehmerquote plus. Die Erfahrung ist aber leider, dass wir so knapp an der 50%-Grenze schrappen. Das heißt, ganz knapp für jede zweite kommt leider nur und nimmt es wahr.
Und da sind wir auch schon bei dem heutigen Kernthema des Podcasts, nämlich den Vorbehalten und den unter Umständen auch Falschinformationen, die so kursieren in den Köpfen und in den Gesprächen, die so geführt werden. Und wir wollen einfach uns mal 10 Mythen heute anschauen und ich lese die immer so vor, behaupte das quasi und Sie geben dann mal so von Ihrem medizinischen, wissenschaftlichen Kontext ein bisschen was dazu an Informationen, was man dem entgegensetzen kann und wie eigentlich der Sachstand tatsächlich ist. Mythos Nummer 1. Ich ernähre mich gesund und ich mache viel Sport. Ich bekomme keinen Krebs.
Leider etwas, was wir sehr, sehr häufig hören. Letztendlich haben wir immer noch das ganz große Problem, dass wir selber eigentlich gar nicht sagen können, wer bekommt Brustkrebs und warum bekommt man Brustkrebs. Das heißt, die meisten Brustkrebsarten sind einfach so auftretend. Das heißt, die kommen einfach. Und wir wissen, dass wir wenig Handhabe haben, dies auch zu beeinflussen. Es gibt natürlich Sachen, die das beeinflussen, aber das, was man immer hört, viel Sport und gut Ernährung, ist natürlich etwas, was dem sicherlich zuträglich ist, dass es nicht kommt, aber das heißt nicht, dass es niemals kommt. Und das ist halt unser großes Problem, weil wir können ja für die einzelne Frau letztendlich keine Prognose geben, wer bekommt es und wer bekommt es nicht. Das heißt, die Frau, die sich gesund ernährt, ist zwar gut für die Gesundheit, aber sie wird sich leider nicht dafür geschützt sehen, dass sie es niemals bekommt. Und dann gibt es natürlich auch so Studien, die auch teilweise so immer ein bisschen irreführend zitiert werden. Also als berühmteste Beispiel ist ja immer die Soja-Diskussion. Ich esse Soja, also bekomme ich keinen Brustkrebs. Da gibt es eine Studie zu, die besagt, dass man, wenn man jeden Tag 3 Kilo Soja isst, durchaus seine Brustkrebswahrscheinlichkeit senken kann. Muss man aber sagen, 3 Kilo Soja pro Tag, das ist schon eine Ansage. Und ob es am Ende des Tages wirklich was bringt, weiß eigentlich keiner. Was ist aber daraus geworden? Iss Soja, kriegst keinen Brustkrebs. Und das sind halt auch so Sachen, die die Ernährung immer wieder in den Vordergrund bringen, wo wir aber am Ende des Tages sagen müssen, gute Ernährung, gut für die Gesundheit, definitiv, schützt aber nicht vollständig.
Mythos Nummer 2. Ich merke schon was, wenn ich was tasten kann.
Oh ja, auch immer sehr große Diskussionen. Ich brauche das alles nicht, weil ich merke das schon, wenn mein Körper sich verändert. Da muss man halt leider auch immer sagen, ja, man merkt natürlich was, aber immer sehr spät. Und das ist das große Problem, was die Leute immer außer Acht lassen, weil ein Tumor hat ja eine gewisse Entwicklungsgeschwindigkeit und eine Entwicklungsauftretungswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir finden Sachen in der Mammographie, im Ultraschall, die man irgendwann tatsächlich tasten kann. Das Problem ist nur, das, was ich tasten kann, sagt man als Faustregel, muss mindestens 12 bis 15 mm groß sein. Um ein 12 mm Karzinom zu finden, kann ich aber meistens schon eine gewisse Vorgeschichte voraussetzen. Und diese Vorgeschichte ist genau das, was wir in der Mammographie und im Ultraschall vorverlegen, weil wir es früher finden. Das heißt, die Idee dahinter ist ja, je kleiner ein Tumor ist, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der in Metastasen gesetzt hat, also in den Körper wandert, in den Lymphknoten wandert. Und je weniger Therapie brauche ich, weil ich dann meistens mit einer Operation hinkomme, aber keine Chemotherapie brauche. Wenn ich Sachen erstmal abwarte, bis ich die tasten kann, sind sie halt einfach deutlich größer und in den meisten Wahrscheinlichkeiten dann auch schon weiter fortgeschritten. Und genau das wollen wir ja durch die Mammographie und den Ultraschall verhindern. Das heißt, ja, natürlich merkt man, dass sich was verändert, aber viel, 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 viel später als das, was ich quasi mammografisch und im Ultraschall sehen kann. Im Vergleich, wir sagen immer, ein Ultraschall, eine Mammographie findet Sachen spätestens ab 7 bis 8 mm Größe. Und das sind die entscheidenden Millimeter, die nachher die Therapie entscheiden können.
Ultraschall ist auch Thema im nächsten Mythos, Mythos Nummer 3. Mein Gynäkologe macht ja Ultraschall, da brauche ich dann kein Screening mehr.
Genau, auch gern genommen, wird leider auch manchmal anscheinend auch von den Gynäkologen selber propagiert, nach dem Motto, ich mache mal einen 17D-Ultraschall, dann brauchen sie keine Mammographie. Und da muss man leider dann wieder sagen, was suche ich denn? Ich suche in der Mammographie natürlich die kleinen Sachen und häufig auch Vorstufen. Und die meisten Vorstufen, die wir finden, gehen mit Kalk einher. Mhm. Und was finde ich meistens im Ultraschall nicht? Eben den Kalk. Jetzt weiß ich von vielen Gynäkologen, die sagen, nein, ich sehe jeden Kalk auf jeden Fall ganz dolle. Die Erfahrung ist aber, tatsächlich tut man genau das meistens nicht. Das heißt, klar, ein regelmäßiger Ultraschall ist super, gerade wenn man dichtes Gewebe hat. Aber man muss ganz klar sagen, ich suche im Ultraschall andere Formen als in der Mammographie. Und die Mammographie geht häufig dann mit Kalk einher. Und genau den sehe ich nicht im Ultraschall. Das heißt, wir haben tatsächlich auch schon Frauen gesehen, die jahrelang regelmäßigen Ultraschall hatten, aber leider die gesamte Brust voller Kalk war, den man nicht sieht. Und das Ergebnis dann leider genauso schlecht war. Das heißt, Ultraschall, ja, super. Aber die Mammographie ist immer noch das einzige Verfahren, was im Rahmen der Früherkennung anerkannt ist, eben genau aus den Vorstufen, Stichwort Mikrokalk. Mhm. Und der Ultraschall ist immer nur in Ergänzung zu sehen. Ein Ultraschall allein in der Früherkennung ist nicht vorgesehen. Und das ist auch der Grund, warum er nicht bezahlt wird. Das heißt, die meisten zahlen ja in Ultraschall auch noch selber. Warum? Weil die Krankenkassen sagen, ist nicht vorgesehen, machen wir nicht.
Mhm. Dann kommen wir zum Mythos Nummer 4. Die Röntgenstrahlung ist schädlich. Das tue ich mir nicht an.
Ja, auch sehr beliebtes Thema. Warum gehe ich nicht zur Mammographie? Weil eben die Röntgenstrahlung ganz gefährlich ist. Es stimmt natürlich. Die Röntgenstrahlung ist nicht ganz ungefährlich. Wir wissen, dass wir mit Röntgenstrahlung durchaus Krebsarten hervorrufen könnten. Das ist aber eine reine Statistik, wenn man es hochrechnet. Das wurde hochgerechnet auf Basis von Atomwaffenabwürfen, also Stichwort Nagasaki, Hiroshima, weil da wirklich Strahlungen appliziert wurden, die wirklich relevant waren. Da sind wir aber im medizinischen Sektor in allen Verfahren so weit weg, dass das eigentlich nicht geht. Technisch kann man natürlich hochrechnen und sagen, okay, du hast so und so viel Strahlung bekommen im CT, in der Mammographie, beim Zahnarzt, wo auch immer. Also erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit um Faktor irgendwas. Das ist aber minimal. Und die meisten Arten von Tumoren, sagt man, wenn sie denn entstehen würden, muss man ja auch immer dazu sagen, auf Basis von Röntgenstrahlung, haben mindestens einen Vorlauf von 40 Jahren. Das heißt, wenn ich einer 80-jährigen Dame eine Mammographie machen würde, würde sie den Strahlenkrebs frühestens mit 120 kriegen. Ob das eine Relevanz hat, sei dahingestellt. Und das ist genau das, was wir dann den Damen immer sagen müssen. Sie müssen immer sagen, was möchte ich für die Strahlenbelastung haben? Und das ist ja die Früherkennung von Tumoren und von Vorstufen. Da habe ich derzeit wenig, wie gesagt, anders in petto. Das heißt, Ultraschall ist ja nicht vorgesehen, das heißt, bleibt die Mammographie. Und die Strahlenbelastung ist so gering, dass wir das absolut verantworten können. Da wissen wir, damit können wir nichts erzeugen. Und wenn man was erzeugen würde, das muss man ja auch wieder dazu sagen, kann Ihnen ja am Ende des Tages keiner sagen, es war die Strahlung von 1962, als ich meinen linken Fuß geröntgt habe. Das kann auch keiner sagen. Das heißt, die Strahlenbelastung am Ende des Tages ist völlig zu vernachlässigen, aber sie hatten dann, natürlich haben sie recht, Röntgenstrahlung, man sollte es auch nicht jeden Tag treiben. Mhm. Aber was die meisten Leute an sich immer vergessen, ist, dass man ja auch einer natürlicher Strahlung ausgesetzt ist, die man erhöht, zum Beispiel durch eine Fernreise. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus nach Mallorca fliege, kriege ich mehr Strahlung ab als in der Mammographie. Mhm. Interessiert aber komischerweise keinen. Also letztendlich muss man sagen, ja, man muss es im Hinterkopf behalten, aber nein, es hat keine Relevanz, aber alle wissen es.
Und durch diesen Druck, der dann auf die Brust ausgeübt wird, wird die Strahlenbelastung ja auch deutlich reduziert, ne?
Genau, das ist ja der Hauptgrund, warum wir in der Mammographie letztendlich eine Kompression brauchen, ein Zusammendrücken der Brustdrüse, weil wir halt einfach die Schichtdicke der Brust verkleinern können und wir brauchen damit weniger Röntgenstrahlung. Mhm. Das Gemeine ist nur, wenn Sie die Brust zusammendrücken, merken Sie natürlich den Druck, aber nicht die Röntgenstrahlung. Das heißt, man könnte natürlich jetzt auch umdrehen und sagen, wir lassen den Druck weg und machen mehr Röntgenstrahlung, aber genau das wollen wir nicht, weil wir ja wissen, Röntgenstrahlung theoretisch ja doch ein Faktor sein könnte, den wir aber zur Zeit vernachlässigen können, aber unter der Basis möglichst wenig Röntgenstrahlung zu benutzen. Deswegen brauchen wir den Druck.
Aber der Druck scheint ja auch aushaltbar zu sein. Wir haben das ja vorhin mal gehört. Die Dame hat nicht aufgeschrien, als der Druck ausgeübt wurde. Offensichtlich kann man das gut aushalten, den kurzen Moment.
Definitiv. Also es ist natürlich unangenehm. Man muss auch immer dazu sagen, wir haben einen gewissen Mindestdruck vom Gesetzgeber aufgegeben bekommen, der tatsächlich auch nicht ganz klein ist. Mhm. Der ist aber so kurz, dass da eigentlich keine großen Probleme entstehen. Also ich sag mal, für die meisten Frauen ist das überhaupt kein Problem.
Mhm. Mythos Nummer 5. Der Druck, mit dem die Brust kompressiert wird, erzeugt erst den Krebs.
Genau, also das ist eine Riesendiskussion, die verfolgt mich schon immer. Komischerweise auch in unterschiedlichen Aspekten. Also als ich im Studium war, war es noch der BH, der ja durch den Druck Brustkrebs erzeugt. Das ist dann abgelöst worden jetzt durch die Mammographie, die angeblich auch wieder Brustkrebs macht. Aber auch da kann man immer sagen, nein, da passiert gar nichts. Also das Drüsengewebe selber hat da überhaupt keinen Schaden von, wenn man das kurzfristig zusammendrückt. Wir vergleichen das dann immer relativ salopp, dass man sagt, naja, dann müsste ja im Prinzip jeder Bauchschläfer eine höhere Brustkrebsrate haben, weil er deutlich länger auf seiner Brust liegt und sie deutlich länger komprimiert als das, was wir in der Mammographie machen. Trotzdem hält sich auch das Gerücht wacker. Keiner weiß so genau, wo das herkommt. Druck macht Brustkrebs, wissen alle. Keiner weiß aber, wo es herkommt, weil es gibt überhaupt keinen Beweis dafür.
Mhm. Der nächste Mythos ist auch interessant. Mythos Nummer 6. Wenn bei einer Biopsie Luft an den Tumor kommt, explodiert er und streut.
Genau, das hält sich auch sehr, sehr wacker. Kein Mensch weiß, wo das herkommt. Lass keine Luft an einen Tumor, weil dann geht's erst richtig los. Oder ich verteile ihn dadurch, dass ich ihn quasi anpiekse. Kein Mensch weiß, wo das herkommt, aber alle wissen es. Es gibt Tumorarten tatsächlich im Körper, die finden eine Biopsie nicht so super. Also zum Beispiel das maligne Melanom, sagt man ja ganz klar, bitte nicht biopsieren, sondern direkt komplett ausoperieren, weil eben da die Streuung gegeben sein könnte. Aber in der Brust wissen wir tatsächlich aus ganz großen Studien, da passiert gar nichts. Also sie können den Tumor durch eine Biopsie in der Brust nicht verändern. Auch dieses, ich streue den entlang des sogenannten Stanzkanals, also da, wo quasi die Nadel durch die Brust gegangen ist, da gab es Riesenstudien, da bleiben Zellen nicht zurück, die lebendig sind. Also es können quasi weder im Stanzkanal noch durch die Biopsie der Tumor verändert werden. Der wird nicht schneller, der wird nicht langsamer, den kann ich nicht zum Streuen bringen, das funktioniert nicht. Das kennen wir aus großen Studien, aber das Gerücht hält sich wacker. Aber dadurch, dass wir inzwischen wissen, dass das gut geht, haben wir das System jetzt auch umdrehen können. Früher war es nämlich so, man hat quasi operiert und während man operiert hat, hat man quasi bei der schlafenden Patientin durch einen sogenannten Schnellschnitt geguckt, was operiere ich hier eigentlich gerade? Mhm. Und dann hat man sich in der Operation überlegt, oh, muss ich eigentlich jetzt mehr machen oder vielleicht sogar Lymphknoten oder vielleicht die ganze Brust? Das hat man jetzt komplett umgedreht. Wir biopsieren quasi 99,9% der Fälle alle vor der Operation, damit man weiß, mit was haben wir es eigentlich hier zu tun, damit man im Vorfeld planen kann, was muss ich eigentlich machen? Und das funktioniert tatsächlich nur, weil wir wissen, wir können den Tumor nicht verändern. Aber alle wissen es. Keiner weiß, wo es herkommt, aber alle wissen es.
Wie das bei Mythen so ist.
Ja, vor allen Dingen, sie halten sich wacker und keiner weiß, woher.
Ja, es gibt ja keine, also es wird keine Begründung auch angeführt. Es ist einfach
genau,
so.
Genau, ich habe mal gesetzt. Gehört. Genau, ich habe halt gehört.
Mythos Nummer 7. Den habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Ich habe meine Kinder gestillt, ich bin vor Brustkrebs geschützt.
Genau, auch das hält sich wacker. Da ist im Prinzip die gleiche Antwort fast wie mit der Ernährung. Dadurch, dass wir nicht sagen können, wer jetzt am Ende des Tages Brustkrebs bekommt, haben wir das gleiche Problem wieder, dass natürlich wir Faktoren kennen, die Brustkrebs begünstigen. Wir kennen aber auch Faktoren, die ein bisschen Brustkrebs zurückhalten. Und das, was halt tatsächlich statistisch gesehen so ist, ist tatsächlich, wenn man früh in die Stillzeit gegangen ist und lange gestillt hat, das schützt tatsächlich, aber leider nicht vollständig. Mhm. Das heißt, wenn man dann tatsächlich eine stillende Frau hat oder eine ehemalig stillende Frau hat, muss man der auch manchmal leider sagen, da ist jetzt der Brustkrebs drin und die Begründung ist leider genau dasselbe. Wir können letztendlich für die Einzelnen nicht sagen, wer bekommt denn Brustkrebs, wer bekommt keinen. Wir wissen allerdings tatsächlich, eine frühe Stillzeit, eine lange Stillzeit schützt. Aber wie gesagt, leider nicht vollständig.
Wie kommt es dazu, dass Stillen schützt? Hat das mit den Hormonen zu tun?
Nee, das ist im Prinzip ein bisschen entwicklungsgeschichtlich. Also man muss sich im Prinzip die Brustdrüse vorstellen, dass die entwickelt wird. aber im Prinzip im Rahmen der Pubertät nicht vollständig entwickelt wird. Also eine Brustdrüse entwickelt sich im Prinzip erst vollständig durch den Stillreiz. Mhm. So, und das Problem an der Sache ist, und da ist derzeit so ja die große Diskussion, wie entsteht ein Brustkrebs, dass quasi das Intervall zwischen Brustdrüse wurde entwickelt und Brustdrüse geht in die Stillzeit, wird ja quasi verlängert, je später man stillt und je später das erste Kind kommt. Und dieses Intervall ist wahrscheinlich genau das Problem, weil es ja quasi einen monatlichen Zykluswechsel durchmacht. Und da scheint das Gewebe empfindlicher zu sein, als wenn es quasi ausdifferenziert ist durch die Stillzeit. Also sprich, wenn durch die Stillzeit der Brustdrüse komplett ihre Funktion aufgenommen hat, scheint das Drüsengewebe dem Zyklus, dieser Hormonschwankung, weniger empfindlich zu sein. So ist so die derzeitige grobe Diskussion. Und deswegen sagt man ja frühe Stillzeit und lange Stillzeit. Dann ist nämlich das Drüsengewebe ausdifferenziert und dann ist gut. Das im Umkehrschluss, einer, der sehr spät Kinder kriegt oder eben nicht stillt oder kurz stillt, hat halt einfach ein höheres Risiko. So, das ist so die grobe Idee gerade, wie ein Mammakarzinom entstehen kann. Aber auch daher am Ende des Tages die gleiche Diskussion wieder. Ja, wer bekommt denn jetzt Brustkrebs und warum?
Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass das Brustgewebe dem weiblichen Zyklus, vom weiblichen Zyklus beeinflusst wird. Wie wirken sich denn Pubertät und Menopause generell auf das Brustkrebsrisiko aus?
Also im Prinzip, wenn man jetzt das Konzept weiterspinnt, halt wann ist die erste Pubertät gewesen, wann ist die Menopause, geht das im Prinzip in die ähnliche Sache. Also wir wissen halt einfach, eine frühe Pubertät kann das Brustkrebsrisiko erhöhen, weil halt einfach das Drüsengewebe aufgebaut wird, aber noch nicht vollständig. Und das Gleiche natürlich, je mehr Zyklen über Brustgewebe drüber weggehen können, scheint auch ein gewisses Risiko zu sein. Das heißt also, eine späte Menopause scheint auch ein Risikofaktor zu sein, weil das Drüsengewebe halt einfach viel länger aktiv bleibt. Und das Drüsengewebe ist halt extrem hormonell beansprucht. Das sehen wir halt auch im Ultraschall. Und gerade bei Zusatzuntersuchungen muss man es teilweise ja sogar hormonell in den Zyklus einpflegen, einpassen, damit man die Untersuchung überhaupt machen kann, weil man halt sonst so ein gewisses, ich sag mal, so eine zusätzliche Belastung im Gewebe hat, die einem das Gewebe oder überdecken kann. Deswegen muss man es teilweise ja sogar zyklusadaptieren. Aber die Idee ist halt einfach, wenn man halt einfach sagt, wie viele Zyklen hat das Drüsengewebe mitgenommen, dann ist natürlich je mehr Zyklen anscheinend ein Problem, in Anführungszeichen, für die Brustkrebsentwicklung. Das heißt, je früher jemand in seine Pubertät kommt und je später in die Menopause, das scheinen alles auch durchaus Risikofaktoren zu sein.
Auf die man ja dann keinen Einfluss hat, ne?
Wenig, genau, richtig.
Ja, Mythos Nummer 8. Da gibt es viel zu viele Überdiagnosen. Dann wird irgendwas operiert, was gar kein Krebs ist.
Ja, das ist jetzt, da muss man ganz weit ausholen, weil das Problem ist, dass die Leute meistens Überdiagnose mit einer Fehldiagnose in einen Pott werfen. Eine Überdiagnose ist letztlich ein Begriff aus der Statistik, der besagt, wir haben was gefunden, was technisch richtig ist, aber es hat keine Konsequenz für die einzelne Person. Also salopp gesagt, die Dame hat Brustkrebs, stirbt aber morgen am Herzinfarkt. Dann war der Brustkrebs natürlich diagnostiziert als korrektes Karzinom. Der hatte aber keine Konsequenz für die Dame, weil sie am Herzinfarkt gestorben ist. Und das ist eine sogenannte Überdiagnose. Das heißt, wir haben zwar eine korrekte Diagnose, spielt aber keine Rolle. Und da sind wir natürlich immer wieder in einem Bereich, dass uns Sachen vorgeworfen werden. Ihr habt ja was gefunden, was aber keine Relevanz für die Dame hat. Und das können auch Vorstufen sein, von denen wir letztendlich ja nicht sagen können, wird es irgendwann mal zum Karzinom entstehen, ähnlich wie ein Polyp im Darm. Das weiß ja auch keiner, wir wissen nur, sie können es. Und das Problem an der Sache ist aber, wie gesagt, dass die Überdiagnose mit der Fehldiagnose, ich habe eigentlich gar keinen Brustkrebs, einhergeht, beziehungsweise einhergedacht wird. Und deswegen muss man bei dieser Frage immer ein bisschen ausholen, weil die Fehldiagnose, ich habe was umsonst operiert, was nichts ist, zu einer Überdiagnose, ich habe was operiert, was technisch korrekt ist, aber mich nicht betrifft, sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die werden aber, wie gesagt, immer gerne vermengt. So, das heißt, die Überdiagnose ist ein Problem der Statistik. Wir wissen am Ende des Tages bei keinem Patienten, ob das, was wir diagnostizieren, korrekt diagnostiziert haben, überhaupt eine Relevanz hat. Das haben sie aber bei allem. Das kann auch bei einer Blutabnahme sein, ob ihr Schilddrüsenwert sie jetzt jemals stört, weil sie morgen an was anderem sterben oder so, kann auch keiner sagen. Komischerweise wird es in der Mammographie-Welt immer heftig diskutiert. Und die Fehldiagnose, die kann es natürlich geben, wenn man vorher keine Gewebeprobe macht. Und das ist das, was wir eigentlich ja von früher kennen. Ne? Wenn man quasi sagt, wir operieren das jetzt mal und während der Operation überlegen wir uns eigentlich, was operieren wir. Da gab es natürlich dann durchaus schon mal Differenzen. Heute kenne ich nicht. Also dann, was soll da passieren? Ich habe ja quasi eine Gewebeprobe gemacht. Dann müsste der Pathologe die Gewebeprobe verwechseln oder was auch immer. Das kennt man nicht. Also dass man jetzt heute wirklich was operiert, weil die Pathoprobe quasi falsch war, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Also
ja, und diese Skepsis kennt man ja auch in anderen Bereichen jetzt nicht. Wenn man an eine Darmspiegelung denkt und an den Polypen, da würde ja auch keiner sagen, lass mir meinen Polypen drin, wer weiß, ob der Darmkrebs macht irgendwann.
Richtig, genau. Das ist ja genau das Phänomen, was wir in der Brustwelt eigentlich häufig haben, dass ganz, ganz viele Sachen in der Brustwelt stärker diskutiert werden als in anderen Verfahren. Und so wie Sie sagen, ich gehe zur Darmspiegelung, weil ich um das Problem des Polypen weiß. Und ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, lass mir den Polypen drin, der wird schon nichts werden, wir kontrollieren den halbjährlich. In der Brust ist das Standard, dass sie dann gesagt kriegen, ja, mein Gott, kann denn diese Vorstufe jetzt wirklich was werden? Wo ich dann ja sagen muss, ja, weiß ich nicht, aber so wie sie sagen, es ist eine Vorstufe. Sie hat das Potenzial, worauf sollen wir warten? Und wir haben ja auch die Beispiele schon gehabt, dass die Damen dann gesagt haben, nö, dann warte ich halt, naja, dumm die dumm. So, und dann habe ich halt aus der Vorstufe in 2 Jahren plötzlich mein 5-Millimeter-Karzinom gezüchtet. 2 Jahre später war es dann 1,5 Zentimeter, ne, wo man dann einfach sagt, ja, doof, ne, weil wofür machen wir das Ganze, wenn es am Ende des Tages keine Konsequenz hat, wenn man dann doch sagt, ja, ach nee, in der Brust wird das nicht so schlimm sein. Und da ist halt das Problem. Es ist größer geworden, es kann metastasieren, es kann weiter fortschreiten. Da haben wir dann die Probleme uns selber gemacht. Gott sei Dank extrem selten. Aber das sind genau die Probleme, die wir immer wieder hören. Ihr habt da ja was gefunden. Und diese Vorstufen sind in der Mammo-Welt komischerweise in der großen Diskussion. In der übrigen Welt, in der Medizin, spielt das komischerweise keine Rolle.
Wir kommen zum letzten Mythos, Mythos Nummer 9, denn Mythos Nummer 10 haben Sie mir schon vorweggenommen mit dem Soja.
Oh, Entschuldigung.
Aber das macht nichts, weil wir ja auch schon in der Zeit vorangeschritten sind. Mythos Nummer 9, Männer können keinen Brustkrebs bekommen.
Genau, also auch das ist so ein Gerücht, wo man sich immer fragt, wo kommt das her? Natürlich bekommen Männer seltener Brustkrebs, aber auch doch erhöhte Quoten gibt es dabei. Also man sagt so als Statistik, aus der Statistik sagt man immer 100 Brustkarzinome, also ist ein Mann dabei. Jedes 100. Karzinom muss ein Mann sein. Das heißt, das ist gar nicht so wenig, wenn man sagen, dass wir 17.000 Frauen jedes Jahr im Brustkrebs erkranken, dann kommt man da schon auf gute Männerzahlen. Komischerweise überhaupt kein Thema. Aber auch bei den niedergelassenen Kollegen komischerweise ganz selten ein Thema. Also häufig ist es so, dass die Leute dann halt, die Herren quasi nicht darauf reagieren, dass sie einen Knoten in der Brust haben, aber komischerweise dann auch der Arzt, bei dem sie dann vorstellig waren, erstmal gar nicht so richtig dran denkt. Das hat leider zur Konsequenz, dass die Männer, die wir sehen, häufig schon weiter fortgeschritten sind. Also das klassische, ich habe einen Tastbefund, ich gehe zum Gynäkologe, der Gynäkologe schickt mich zur Abklärung. Das funktioniert bei uns Männern irgendwie, sagen wir mal, schleppend. Und das hat da leider häufig zur Konsequenz, dass dann, wenn die Herren soweit dann bei uns aufschlagen, durchaus die Formen größer sind und schon weiter fortgeschritten sind. Und das ist halt eigentlich das, was wir immer sagen, liebe Leute, liebe Männer, auch ihr müsst darauf achten, dass eine Veränderung im Bereich der Brustdrüse was ganz anderes sein kann. Ne?
Betrifft aber auch eher ältere Männer.
Genau, also das ist tatsächlich das, was wir tatsächlich kennen, dass der Brustkrebs des Mannes häufig Ü70 ist. Also das sind häufig eher die älteren Männer, die dann tatsächlich erst später was entwickeln. Beim Brustkrebs, muss man ja sagen, sehen wir ja jede Altersphase. Und bei den Männern ist es tatsächlich eher das höhere Alter.
Ich versuche nochmal die wichtigsten Fakten für uns, weil wir ja heute den Faktencheck hier machen, zusammenzufassen. Also die genauen Ursachen für den Brustkrebs sind bis heute noch nicht vollständig geklärt. Deswegen gibt es auch oder ranken sich da auch viele Mythen um eine Sache, die man noch gar nicht erforscht hat im Prinzip. Ein gesunder Lebensstil ist gut, viel Sport, gesunde Ernährung, Verzicht auf Alkohol, Nikotin, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch. Eine möglichst lange Stillzeit ist sehr von Vorteil, wenn das Einsetzen der Pubertät sehr spät oder eher später erfolgt und die Menopause eher früher. Das kann sich positiv auswirken. Und die Mammographie ist ein fest etabliertes Früherkennungsinstrument. Sie liefert verlässliche Ergebnisse, also alles, was man da findet, hat auch eine Relevanz, wenn man es biopsiert und dann was feststellt. Also das ist jetzt nicht irgendeine, also werden keine Fehldiagnosen im Prinzip gestellt. Und vor allem findet die Mammographie Befunde, bevor sie tastbar sind, lange bevor sie tastbar sind.
Genau, genau. Natürlich muss man jetzt natürlich sagen, wenn wir im Mammographie-Screening-Setting uns bewegen, werden wir natürlich auch Leute auf Basis einer Mammographie nochmal zu einer zweiten Untersuchung holen müssen, wo wir dann hinterher sagen, war doch im Ultraschall nur eine Zyste oder ein Fibroadenom oder was auch immer. Hm. Aber tatsächlich, dafür macht man die Mammographie als Suchfunktion, nicht? Und ja. Die weiteren Details muss man sich dann natürlich entsprechend angucken.
Ja, das ist auch so ein Angstpunkt. Mhm. Dann nachher werde ich dann nochmal zur Nachuntersuchung gebeten, aber auch das gehört halt dazu. Und man findet ja nichts, was nicht da wäre, wenn man nicht hinging.
Genau, genau, richtig. Das ist ja tatsächlich auch das, was wir die Damen auch immer wieder fragen, wenn dann solche Sachen kommen. Ja, aber sie sind doch gekommen, sie wollten es doch wissen. Also lassen Sie uns doch jetzt bitte das auch komplett machen. Mhm. Die meisten machen es ja dann auch. Ne? Also, aber man muss natürlich tatsächlich sagen, da rufen wir sicherlich natürlich auch Damen dann zurück und zu einem zweiten Termin, wo wir teilweise natürlich auch nicht genau sagen können, ob das überhaupt was ist oder eine Relevanz hat. Nicht? Eine Zyste kann auch manchmal in der Mammographie ganz wüst aussehen und ein Karzinom kann auch manchmal sehr zystisch aussehen. Nicht? Was man auch immer natürlich im Hinterkopf behalten muss, das ist auch so, was die Leute dann immer fragen, aber ich habe doch eine familiäre Belastung. Nicht? Mhm. Und da muss man dann natürlich immer sagen, die genetischen belastenden Tumore, das ist eher vor der Menopause, das sind eher die jungen Frauen, die dann sehr aggressive Sachen haben und die meisten Karzinome im Rahmen des Screening 50 bis 70 nach der Menopause ja dann meistens sind ja eher dann die sporadisch auffallenden. Mhm. Deswegen auch das kommt dann natürlich immer, aber ich habe doch eine genetische Belastung, das ist aber immer ein bisschen schwierig zu argumentieren, weil die meisten haben sie halt Gott sei Dank nicht und im Rahmen des Screenings häufig halt eher schon von der Altersphase gar nicht mehr. Mhm. In den meisten Fällen muss man immer dazu sagen. Ja. Ne? Also auch da haben wir Überraschungen gesehen, aber wir sprechen ja von der überwiegenden Zahl. Mhm.
Ja, unser Gespräch ist damit zu Ende. Herzlichen Dank, Herr Dr. Brandenbusch, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wir verlinken auch nochmal die andere Folge über die Mammographie, die wir schon mal aufgezeichnet haben. Die finden Sie in den Shownotes. Fragen dürfen Sie uns auch gerne per Mail stellen unter presse@diakonie-sw.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.